Bei mir heute im Studio Oleg Schewtschenko, er ist Landesvorsitzender bei den Jusos in Thüringen. Dir erstmal ein Hallöchen.
Hallo, Grüße.
Oleg, wir haben es gelesen die Woche, Kevin Kühnert tritt zurück. Erstmal habe ich einen Herzinfarkt gekriegt, als ich die Schlagzeile las und dachte, oh mein Gott, warum, wieso, weshalb, das ist doch die Zugfigur der Jusos. Aber er hat ja dafür einen richtig guten Grund, ne?
Ja, auf jeden Fall. Er kandidiert für den Bundestag und sagt, jetzt ist die beste Zeit, um einen Wechsel an der Spitze der Jusos herbeizuführen, weil das letzte Mal, als dieser Wechsel vollzogen worden ist, dann mit Kevin, war das schon ganz schön heftig und deshalb ist es ganz gut, glaube ich, Ende November auch die neue Vorsitzende oder den neuen Vorsitzenden zu wählen.
Und gibt es da denn schon heiße Kandidaten, die da gehandelt werden als Nachfolger oder Nachfolgerin?
Eine Kandidatin, die ich selbst unterstütze, ist Jessica Rosenthal. Sie ist Landesvorsitzende der Jusos in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur, weil sie die Landesvorsitzende ist der Jusos in Nordrhein-Westfalen, aber vor allem, weil sie inhaltlich viel mitbringt. Sie hat eine ganz klare Auffassung, wenn es darum geht, kapitalistische Strukturen zu kritisieren und offenbaren und vor allem Politik dagegen zu tun. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, warum ich sage, das ist die richtige Kandidatin. Und natürlich kann man sagen, das ist nach Kevin sehr, sehr schwierig. Ich glaube aber, dass sie genau das Zeug hat dafür.
Klar, Kevin Kühnert ist ja nicht nur in Anführungsstrichen Juso-Landesvorsitzender, sondern er ist ja auch eine Person, die eben gerade bekannt dafür ist, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt, was auch den politischen Gegner angeht und die auch mit Argumenten nicht sich zurückhält sozusagen, was ich ja persönlich sehr, sehr gut finde. Und ich denke auch, also meine persönliche Meinung ist ja, dass er auch so ein bisschen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er das Bundestagsmandat bekommt und dort auch einzieht, dass er die SPD auch ein Stück weiter vielleicht wieder voranbringen könnte.
Genau, ich glaube, das tut er jetzt ja auch schon als stellvertretender Parteivorsitzender und ein Bundestagsmandat hat natürlich den Charme, dass man im Bundestag Mitglied ist und damit natürlich viel wesentlicher mitentscheiden kann, als nur von der Außenseite betrachtet. Und er ist vor allem profilierter Politiker in bestimmten Bereichen, die mir sehr nahe liegen. Das ist die Arbeitsmarktpolitik, also er beschäftigt sich sehr, sehr viel mit jungen Beschäftigten, mit Auszubildenden, aber auch mit der Frage von Rente und ob wir als junge Menschen noch Rente bekommen. Und da sind eigentlich elementare Fragen für unsere Generation und die sind zu wenig im Bundestag vertreten. Insbesondere in der SPD-Fraktion haben wir wenig junge Menschen und deshalb glaube ich, dass für die nächsten 5 Jahre, also noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl, das total wichtig ist, endlich diesen Drive, den junge Menschen gerade auf der Straße auch entwickelt haben, auch in den Bundestag, also in die Parlamente zu bringen.
Es ist ja sowieso so, dass der Bundestag meiner Meinung nach auch eine Verjüngung bräuchte, dass man dann schon fast erschrocken ist, wenn jemand wie Kevin Kühnert, der mit 31 Jahren jetzt ja auch nicht mehr in den Mitzwanzigern ist, aber dann schon als einer der Jüngsten dort gehandelt wird, ist schon ein bisschen schade, weil es ja oft auch eben um die Jugend geht, weil die Jugend ist ja nun mal auch die Zukunft, die Generation der Zukunft. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Warte, ich heb den gleich wieder auf. Genau, wir waren gerade dabei, wir haben gerade gesprochen über die SPD, die ein bisschen hochpushen, weil wenn man sich so die Umfragewerte anguckt, sowohl landesweit als auch in Thüringen, ist das mitunter schon richtig, richtig, richtig schlecht. Ich glaube, in Thüringen ist es schon fast so an der Grenze, kommen sie rein, können sie überhaupt im Landtag irgendwas mitgestalten? Und man fragt sich halt, warum? Weil eigentlich haben sie ja auch Einfluss. Also wenn man guckt, wir haben einen SPD-Finanzminister, wir haben den Herr Hubertus Heil, Arbeitsminister. Es ist ja nicht so, dass es keine Posten sind, die irgendwie unwichtig sind. Was denkst du, warum ist das in der SPD so schwierig, irgendwie wieder in die Pötte zu kommen?
Ich glaube, dass wir ganz viel dafür gemacht haben, dass das Vertrauen uns nicht mehr gegeben wird von den Bürgerinnen und Bürgern. Und das kann man nicht von heute auf morgen wieder gut machen. Auch nicht mit sehr guter Politik, wie ich finde, wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, dass Hubertus Heil die Kurzarbeit nochmal reformiert hat und ähnliches. Das heißt, wir müssen einfach weiterhin gute Politik machen und schauen, dass wir auf die lange Sicht hin wieder beweisen, dass es nicht nur eine kurze Geschichte war, ein kurzes Intermezzo von guter Politik, sondern dass wir ganz klar mit einer sozialdemokratischer Linie auch Arbeitsmarktpolitik machen, Sozialpolitik, aber auch eben Jugendpolitik oder auch wichtig Umweltpolitik machen. Und da ist viel Vertrauen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten seit der Hartz-IV-Reform und das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Ich weiß aber auch, dass Kevin Kühnert genau zu der Generation gehört, die von der Agenda nicht so viel mehr mitbekommen haben politisch. Sie waren da nicht im Entscheidungshebel und ich glaube, das ist auch die Botschaft. Wir sind damit nicht beteiligt. Wir wollen neu anfangen und wir haben da ganz klare Positionen und vertraut uns, es wird wieder gut.
Jetzt ist es ja schon eine Weile her, dass das neue Spitzenduo gewählt wurde, Saskia Esken und Walter Borjans. Wie würdet ihr jetzt so als Jusos diese Arbeit der beiden betrachten? War das richtig, den Führungswechsel zu machen? Hat es der SPD gut getan? Und wie haben sie bisher eurer Meinung nach agiert?
Ich bin überzeugt davon, dass eine linke SPD die richtige ist und das bedeutet natürlich, dass wir auch solche Debatten aushalten müssen. Das heißt, es gibt immer Leute, die versuchen zu sagen, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind die Falschen, weil sie setzen die falschen Akzente. Es gibt Bundestagsabgeordnete, die sagen, das ist mir zu links und genau darum geht's uns auch. Wir wollen die Debatten, die Saskia zum Beispiel angestoßen hat, rund um die Polizei genau führen und ich halte das total wichtig, dass die SPD genau solche Debatten anstößt, wo es um Rassismus, um strukturellen Rassismus in Sicherheitsbehörden geht. Oder wenn es darum geht, Finanzpolitik anders zu machen. Und da hat Norbert Walter-Borjans, glaube ich, sehr, sehr viel dazu beigetragen. Und wenn wir uns die Nachrichtenlage anschauen, dann werden wir auch feststellen, dass dieses Konjunkturpaket, also der Wumms von Olaf Scholz, auch vor allem eine Arbeit von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans waren. Und das ist, glaube ich, schon wichtig nochmal zu nennen. Von daher bin ich eigentlich zufrieden mit denen. Natürlich müssen wir schauen, wie wir jetzt kommunikativ nach vorne steigen, weil das ist unheimlich schwierig. Aber ich muss auch sagen, wir haben als SPD immer jetzt einen auf den Deckel bekommen, egal worum es geht. Wir sind immer die Schuldigen in der Koalition. Natürlich haben wir Leute, die uns potenziell wählen würden, die von uns eine ganz andere Meinung haben als von der CDU. Bei der CDU weiß man einfach, woran man ist. Man wird da nichts bekommen. Man wird eine Blockiererpartei bekommen. Und bei der SPD erhofft man sich eine Fortschrittspartei. Und wir wollen diese Fortschrittspartei sein. Und wir haben auch als Jusos deutlich gemacht, in einer GroKo-Zeit, dass wir genau das vorhergesehen haben. Nichtsdestotrotz in dieser Krise hat sich gezeigt, das hat auch gute Momente und wir wollen an diesem Kurs weiter festhalten und hoffen, dass nach der Bundestagswahl wir eben nicht in einer großen Koalition gefangen sind und dann den Weg in die richtige Sozialdemokratie gehen, gemeinsam mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und mit keinem anderen.
Herr Schulz hat es damals ja gesagt, ne, es wird keine GroKo geben und man hat sich natürlich jetzt gefragt, weil die SPD auch in der Krise sehr in den Hintergrund gerückt ist, also nicht nur die SPD, aber tatsächlich profitiert von der Corona-Krise, profitiert im Sinne von Prozenten hat CDU, CSU, was sicherlich auch Herrn Söder zu verdanken ist, der ja immer sehr schnell war und sehr dran war, schneller als Frau Merkel teilweise. Meinst du, es ist besser, wenn die SPD nicht in der GroKo ist oder vielleicht in einer anderen Koalition, dass sie einfach ein bisschen mehr zu sagen hätten?
Ich kämpfe auf jeden Fall dafür, dass die SPD in Regierungen kommt. Wir haben häufig, glaube ich, missverständlich argumentiert, dass wir in die Position wollen, weil wir in die Opposition wollen. Das stimmt nicht. Wir wollen regieren, aber wir hatten die GroKo abgelehnt an sich. Und das ist, glaube ich, wichtig auch für die jetzige Bundestagswahl, die kommt, zu sagen, wir wollen regieren. Und wir haben auch gezeigt, mit unserem Regierungshandeln, wir arbeiten ab, wir halten unsere Versprechen und wir sind an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Schwächsten, der jungen Menschen und am besten mit einer anderen Partei als die CDU, weil die hat eben blockiert, genauso wie die CSU. Wir wollen gemeinsam ein linkes Bündnis im Bundestag sehen, was genauso wie in Thüringen die letzten 5 Jahre ganz viel machen kann und vor allem an der Seite derer steht, die es wirklich nötig haben und nicht an der Seite derer, die eigentlich schon genügend besitzen.
Klar, Kritiker sagen immer, ja, Mindestlohn, damit rühmt sich die SPD, der ist doch viel zu wenig. Aber das muss man ja auch betonen, dass es ja auch nicht immer leicht ist, wenn man in einer GroKo ist, zum Beispiel mit der CDU-CSU, und man sagt als SPD, jetzt mal gesponnen, wir wollen jetzt aber, dass die Leute 20 Euro Mindestlohn kriegen. Wenn aber der Gegenüber nicht zustimmt, kann man das einfach nicht tun. Ne? Also man kann es ja nicht einfach durchsetzen, geht ja nicht.
Ich glaube, da sind zwei Aspekte dabei. Zum einen hat die SPD den Mindestlohn gefordert, bevor es einige Gewerkschaften gefordert haben. Und wir hatten einen ganz langen Kampf hier auch im Osten, insbesondere das ausgefochten und den DGB irgendwann überzeugt von dieser Forderung und haben das dann durchgesetzt. Und ich glaube, das ist eines der glaubwürdigsten Geschichten, die wir zu erzählen haben als SPD. Und zum Zweiten hast du schon gesagt, es gibt halt einen Koalitionspartner. Ich würde sogar was Drittes hinzufügen. Und zwar, es war halt am Ende die SPD, die es durchgesetzt hat und nicht eine andere Partei. Und jede Partei, die uns dafür kritisiert, dass es vielleicht zu niedrig ist, hat aber keinen Handschlag dafür getan, überhaupt was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu tun, weil sie waren nicht in der Regierung. Und das muss man, glaube ich, uns schon überlassen, dass wir da einiges gemacht haben, auch wenn ich häufig nicht mit meiner Partei einer Meinung bin. Aber da habe ich ganz konsequent Wahlkampf betrieben, sehr, sehr gerne in diesem Bundestagswahlkampf 2013, weil ich dafür gebrannt habe, den Mindestlohn endlich einzusetzen. Und jetzt müssen wir endlich schaffen, gemeinsam mit den Gewerkschaften und hoffentlich einem linken Bündnis nach der Bundestagswahl den auf 12 Euro und oder 13 Euro zu heben.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Die Linken haben leider auch sehr, sehr viele Punkte verloren bundesweit. Wir hoffen auch, dass es ihnen irgendwie noch gelingt, weil man schaut nach Thüringen und da sind wir auch schon in Thüringen. Es klappt hier ja wunderbar. Also wenn ich gucke, was da alles getan wurde aus der wirklich jahrzehntelangen Misswirtschaft, auch der CDU-Regierung, die wir in Thüringen hier hatten, muss man ja auch immer dazu sagen, dass man das ja auch erstmal ausbügeln muss. Ja, man kommt ja nicht an die Regierung und kann sofort sagen, juhu, ich habe hier meine 20 Punkte und die mache ich jetzt. Ich muss ja auch erstmal gucken, Moment mal, was war denn davor? Ja, also deswegen finde ich es immer besonders lustig, wenn so Forderungen kommen von der CDU, zum Beispiel mehr Beamte einzustellen, mehr Polizeibeamte, mehr Lehrer, die vorher ja jahrelang das blockiert haben. Ne? Aber in Thüringen ist es ja nun so, dass die SPD auch, trotz dass wir einen SPD-Innenminister haben, unter anderem, der auch natürlich medial überall bekannt ist, der sich auch viel einsetzt und viel unterwegs ist, ist die SPD in Thüringen eher so eine Randnotiz. Jetzt leider im öffentlichen Bild. Jetzt hat Herr Tiefensee gesagt, dass er zurücktritt. Natürlich logischerweise einfach, weil er in Rente geht. Das ist jetzt kein anderer Grund. Hat er sich auch verdient. Aber so richtig fragt man sich dann, ja, wer macht's denn dann?
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass es Georg Meyer wird. Geeinigt hört sich auch komisch an. Ich finde den Prozess immer noch nicht optimal, den wir da gewählt haben als Sozialdemokratie. Nichtsdestotrotz hat sich Georg Meyer als einziger gemeldet und nun wird er als designierter Parteivorsitzender auch kandidieren. Und da die Partei auch in den Landtagswahlkampf 2021 führen. Natürlich ist es aber richtig zu sagen, dass die Sozialdemokratie eine Teampartei sein muss und da reicht ein Kopf nicht, vor allem bei dieser Lage, in der wir uns gerade befinden. Und deshalb werbe ich auch intern, aber auch extern dafür, dass wir uns als SPD sehr breit aufstellen. Das bedeutet, dass wir junge Menschen einbinden, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund einbinden, dass wir weiblich sind, dass wir natürlich auch regional verteilt Menschen aufstellen. Und ich glaube, das kann uns gelingen. Wir haben mit der letzten Liste eigentlich einen ganz guten Mix gehabt. Mir hat aber die junge Stimme ehrlich gesagt am Ende gefehlt und die fehlt auch jetzt in dieser Landtagsfraktion. Wir als Jusos arbeiten dran, das bei der nächsten Landtagswahl auch zu ändern. Und ich hoffe, dass uns das auch gelingt.
Nun ist es ja in Thüringen nicht so einfach mit Landtagswahlen, wie uns das Beispiel der letzten zeigte. Zwischendurch teils sogar einen von der AfD unterstützten mitgewählten Ministerpräsident. Jetzt soll die nächste Landtagswahl im April nächsten Jahres, ich glaube Ende April nächsten Jahres sein. Und man zittert so ein bisschen, wenn man das alles beobachtet, wie die Prozentzahlen umherflutschen, dass es wahrscheinlich wieder genau die gleiche Situation sein wird. Was wäre so deine Prognose?
Also ich werbe erstmal dafür, dass wir eine Mehrheit bekommen. Ich werbe auch natürlich für eine starke SPD und bin da sehr selbstbewusst. Nicht nur, weil ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler mündig genug sind, um die Situation einzuordnen. Und ich glaube, das war eine sehr fatale Situation, einmalig in dieser Geschichte der jungen Bundesrepublik. Und dass dementsprechend auch die Parteien, die da am meisten mitgewirkt haben, also die FDP und vor allem auch die CDU, da ein klares Wählervotum bekommen, und zwar ein geringeres Wählervotum als vorher. Das ist natürlich eine Chance, aber wir sollten uns darauf nicht ausruhen und sagen, das ist das Einzige, was am Ende die Wählerinnen und Wähler betrachten, sondern es geht natürlich auch darum, wie wir jetzt diese Corona-Krise managen, wie die Landesregierung sich aufstellt, wie die Förderprogramme aussehen werden. Wir haben, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr gutes Konjunkturpaket geschnürt. Da gibt es aber ganz viele Details, die geklärt werden müssen, und natürlich gibt es auch andere Aufgaben, die jetzt noch anstehen, und wenn die gut gemeistert werden, dann glaube ich, dass es gut wird. Und dass die rot-rot-grüne Landesregierung dann mit einer Mehrheit wieder regieren kann.
Jetzt muss ich trotzdem noch mal fragen, es gab ja in Erfurt jüngst mehrere Angriffe durch Neonazis. Einmal vor der Staatskanzlei wurden junge Menschen angegriffen, überfallen, und erst letzte Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag sind drei Guineer in am Herrenberg zusammengeschlagen worden, wovon einer sogar also so schwerwiegende Verletzungen von sich trug, dass er auf der Intensivstation landete und in Lebensgefahr schwebte. Und nun hat sich Georg Meyer zu Wort gemeldet, schon nach dem Überfall vor der Staatskanzlei, in dem er kritisiert hat, dass die linken Politikerin Katharina König-Preuß zu schnell mit Informationen an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es eben ein Nazi-Überfall war, weil am Anfang hieß es ja, es wäre eine Schlägerei gewesen unter angetrunkenen Jugendlichen. Und ich habe dieses Interview gelesen und auch das Interview zum sogenannten Stinkefinger, und da war ich ein bisschen sauer, weil ich den Eindruck hatte, man zerwirft sich gerade, man zertrampelt sich gerade. Und ähnlich hat er es dann eine Woche später ungefähr geschrieben, dass es wirklich Situationen gab, wo die SPD gesagt hat, nee, wir wollen das nicht mehr oder wir machen nicht mehr mit oder irgendwie sowas. Und ich frage mich halt, ist das richtig? Ist das das richtige Zeichen? Es ist nicht mehr lange hin bis April nächstes Jahr, wenn man das jetzt so im politischen Spektrum betrachtet. Wäre es nicht besser, eine geeinte Koalition zu auch nach außen zu zeigen?
Ich glaube, es ist schon sinnvoll, über bestimmte Positionen sich auch zu streiten, auch in der Koalition. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Demokratie, dass man aufzeigt, man hat Unterschiede, man ist nicht ein Einheitsbrei, ne, in dieser Koalition. Nichtsdestotrotz hast du recht, wenn du sagst, dass du es komisch findest, dass solche Aussagen kommen, weil beim Thema Antifaschismus müssen wir uns da zusammenreißen. Wir müssen da an einem Strang ziehen, und da hilft es nichts, bestimmte Beschuldigungen an eine Person oder an die andere zu geben. Und ich glaube, das ist etwas, was gegenseitig nochmal kommuniziert werden muss. Ich glaube, da sind auch beide Seiten ein bisschen betroffen, wie man miteinander in der letzten Zeit kommuniziert hat. Ich muss auch sagen, der Ton ist rauer geworden innerhalb der Koalition. Das ist nichts Neues, das ist auch kein Geheimnis. Das merkt man auch auf Twitter, aber auch in den normalen Medien wie die Thüringer Allgemeine, die natürlich ein bisschen mehr Menschen auch trifft am Ende als vielleicht diese Blase. Ich sag mir, ich hoffe mir, dass jetzt diese Sommerpause dafür genutzt wird, um die Wogen etwas zu glätten, weil wir haben sehr, sehr viel zu tun beim Thema Rechts, beim Thema Rechtsextremismus und vor allem bei der Gewaltprävention und dem Schutz der Betroffenen, der Migrantinnen und Migranten, der Menschen mit Migrationshintergrund. Und da ist so viel zu tun, dass wir einfach aufhören sollten, in diesen Bereichen zu streiten, sondern uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht in anderen Themen streiten sollten, um auch deutlich zu machen, wir haben andere Positionen, aber wir finden immer zu einem Kompromiss in einem gesitteten Ton, und das ist das Wichtigste.
Vielleicht noch abschließend würde mich tatsächlich mal interessieren, ihr seid die Jusos, eigentlich jede Partei hat so ihre Jugendorganisation oder Jugendstruktur. Habt ihr denn auch wirklich, also kommen die auch und fragen euch, hören die auch mal auf euch, oder ist es nur so eine Art, naja, das sind die in Anführungsstrichen Alten und wir sind die Jungen und wir sind sowieso immer anderer Meinung und die machen aber eh, was sie wollen, oder gibt es da auch Zusammenarbeit?
Ich bin kein Jurist, aber Juristen sagen, es kommt drauf an. Und ich glaube, das ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um diesen Satz zu sagen. Es gibt natürlich Situationen, wo wir uns nicht grün sind und wo es kein Reinkommen gibt und wo ich sehr häufig verzweifle und sage, was ist da los an dieser SPD? Solche Situationen gibt es und die kann ich auch ehrlich zugeben. Auf der anderen Seite wissen auch die Leute, dass wir ein Viertel dieser Partei stellen. Wir sind relativ groß innerhalb der SPD und man muss mit uns schon als Akteur auch sprechen. Und deswegen kann sich auch kein neuer Parteivorsitzender oder kein alter Parteivorsitzender auch der Kritik der Jusos entziehen oder sie nicht wahrnehmen. Wir haben regelmäßige Sitzungen zusammen, wo wir auch intern diskutieren und auch hart in der Sache sind. Manchmal dringt es auch mal nach außen. Da muss es aber schon ganz schön krass zugehen. Ansonsten versuchen wir tatsächlich auch, weil wir daran sozusagen arbeiten wollen, die SPD wieder stärker zu machen, das auch intern zu klären. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ort am Ende dafür, in der Partei auch inhaltliche Debatten zu führen. Und vielleicht auch noch dieser Satz, die SPD lebt von großen kritischen Debatten. Das ist, glaube ich, das Wesen der Partei. Und wenn wir es nicht mehr tun würden, dann würden uns, glaube ich, noch weniger Leute wählen, weil das ist genau dafür sind wir ja im Prinzip da. Das ist unsere Bestimmung und es ist auch gut so. Ich bin auch deshalb sehr, sehr froh, in dieser Partei Mitglied zu sein. Andere sind es Gott sei Dank nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass wir da einen guten Weg finden, auch wenn es manchmal steinig ist.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Oleg. Und wir hoffen und drücken mal die Daumen, dass genau dieser Zipfel und diese Juso-Arbeit auch durch Kevin Kühnert dann eventuell sogar im Bundestag auch hieb- und stichfest landet.
Vielen Dank.